Vielen Dank euch in der Flötengruppe. Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie so schön gehört. War eine Freude für mich. Von meiner Seite auch ganz herzlich willkommen hier zum Gottesdienst. Mein Name ist Michael Marek. Ich bin Diakon seit 19 Jahren in der Diakonischen Bezirksstelle in Vaihingen. Und es ist mir immer ein Anliegen, auch unterwegs zu sein in den Gemeinden. Wobei ich auch sagen muss, so weit bin ich noch nicht gefahren zum Gottesdienst wie heute Morgen. Normalerweise bin ich im Kirchenbezirk unterwegs und dann bin ich so das Gastarbeiterleben gewöhnt. Aber ich muss auch sagen, es ist unglaublich schön gewesen, heute Morgen hier reinzukommen, fröhlich begrüßt zu werden. Und es ist eine Gemeinde, wo man sich, glaube ich, wohlfühlen kann. Danke für dieses Ankommen hier auch. Ich bin als Diakon zuständig für die ganze Bezirksstelle, aber auch für den Kreisdiakonieverband für die Schuldnerberatung. Und das soll heute so ein bisschen das Thema unseres Diakoniegottesdienstes und der Predigt sein. Das Jahr 2017 stand ja bei uns in der Kirche ganz stark unter dem Motto des Reformationsjubiläums. Und in dessen Zentrum war das Thema Freiheit überall präsent. Es gab viele Aktionen drumherum, es fuhren Busse durchs Land, es gab Informationsveranstaltungen, Gottesdienste. Um die unglaubliche Errungenschaft der damaligen Zeit wieder für uns präsent zu machen. Damals, da traten Menschen ein mit ihrem ganzen Leben, um das Wort Gottes wieder zu seiner Ursprünglichkeit zurückzuführen. Sie wollten, dass es in ihrer Ursprünglichkeit gelehrt wird. Sie wollten zurück zur Wahrheit, zurück zu den Wurzeln, zum Radix. Und in diesem Sinne waren die Menschen damals radikal. Das Wort radikal ist bei uns eher negativ besetzt, aber es hat auch seine guten Seiten, wenn man es in dem Sinn ableitet, dass es vom Radix, von den Wurzeln kommt. Aus heutiger Sicht sind die Bibelstellen, mit denen wir uns jetzt gleich in der Predigt beschäftigen wollen, ebenfalls radikal. Denn sie passen so irgendwie gar nicht in unser Weltbild. Weder in das, was ihr so als Konfirmanden in der Schule hört, noch das, was uns in den Medien, in der Arbeitswelt täglich entgegenkommt. Aber genau deshalb sind sie für uns eigentlich elementar wichtig. Doch zunächst lese ich uns die Texte, um die es heute geht. In 2. Mose 22 steht: Wenn du Geld verleihst an einem aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln, ihr sollt keine Zinsen nehmen. Und wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfandes nimmst, sollst du ihn ihm wiedergeben, noch ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf der bloßen Haut. Worin soll er sonst schlafen? Ein Kapitel später in der Bibel, im 3. Mose, heißt dann: Fordere keine Zinsen von ihm, sondern fürchte dich vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir leben kann. Verlange auch keine Zinsen für dein Geld und keinen Zuschlag, wenn du Nahrungsmittel leihst. Und ein Text, der besonders wichtig für uns in der Diakonie ist, der sogar vor 18 Jahren wieder Einzug gefunden hat in unsere deutsche Gesetzgebung, den möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Und die Teile, die können Sie zum Teil hier unten auf dem Flipchart auch lesen. Und alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. So soll es aber zugehen im Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas borgt, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder, denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen, dem Herrn. Was das bedeutet, dazu später noch. Von einem Ausländer darfst du es eintreiben, aber was du einem deiner Brüder geborgt hast, dem sollst du es erlassen. Es soll überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das er dir geben wird. Wenn du nur der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und alle diese Gebote hältst, die ich dir heute gebiete und danach tust. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. Dann wirst du vielen Völkern leihen, doch du wirst von niemand borgen. Du wirst über viele Völker herrschen, aber niemand wird über dich herrschen. Und wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegen deinen armen Bruder, sondern sollst ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst, oh, es naht das siebte Jahr, das Erlassjahr, und dass du deinem armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst. Sonst wird er wieder dich zum Herrn rufen, und bei dir wird Sünde sein. Sondern du sollst ihm geben, und dein Herz soll sich nicht verdrießlich lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen, in allen deinen Werken, in allem, was du tust. Es werden alle Zeit arm in eurem Lande sein. Und darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. War jetzt viel Text, weiß ich wohl, aber er ist wichtig. Vor vielen Jahren sagte Bismarck mal, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Und der Helmut Schmidt hat es wohl 1981 auch nochmal so gesagt. Aber, ich habe es vorher gesagt, diese Texte, die ich gerade vorgelesen habe, sind sehr wohl in die Politik gekommen und haben dann auch in den Gesetzen Niederschlag gefunden. Denn die Bibel ist ja eindeutig. Sie sagt uns, Zinsen nehmen geht nicht. Und wieso eigentlich nicht? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man freut sich doch, wenn man auf sein Sparbuch Zinsen bekommt. Wir haben eine Diakoniestiftung bei uns in Vaihingen, die hat große Probleme, weil sie keine Zinsen mehr bekommt. Da kommt man in richtige Probleme. Und wie ist mit unserer privaten Altersvorsorge, mit unseren Renten? Ohne Zinsen geht die kaputt. Haben wir da also irgendwas in der Bibel falsch verstanden? Nein. Denn die Bibel hat schon vor langer Zeit etwas erkannt, das bis heute Gültigkeit hat. Sie gibt uns drei fundamentale Weisungen für das, wie unser Leben, das Zusammenleben in einem Land geregelt sein soll und wie Wirtschaft und Sozialpolitik aussehen soll. Das ist einmal das Sabbatgebot und dann das Entschuldungsgebot und als drittes das Zinsverbot. Alle drei gehen in eine Richtung. Sie verlangen von uns, dass wir Ausbeutungsverhältnisse, die in einem Land passieren können, eindämmen und dass Gerechtigkeit herrscht in einem Land und sozialer Ausgleich. Am Sabbat, da sollen die Tiere und die Menschen ruhen, beide, und die Familie, die soll gesund bleiben dadurch, weil sie das Fundament der Gesellschaft ist. Das Entschuldungsgebot, wenn jemand Schulden hat, soll dazu führen, dass man Luft zum Atmen bekommt, einen Neubeginn bekommt im Leben und nicht ewig in den Schulden hängt, wenn etwas schiefgelaufen ist. Und das Zinsverbot, das soll davor bewahren, überfordert zu werden als Schuldner. Und gleichzeitig soll es die Geber bewahren davor, der Gier zu erliegen. Das schützt also. Wie sieht die Realität denn heute aus? Also täglich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den diakonischen Bezirksstellen bei uns im Landkreis, bei mir im Haus, mit Menschen konfrontiert, die sehr arm sind. Die Zahl der Kunden im Tafelladen steigt. Die Zahl der Rentner in der Altersarmut ist letztes Jahr auf einen Höchststand geklettert. 5,7 Millionen Rentner leben zwischenzeitlich in der Armutsgrenze. Und bis in 10 Jahren, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, sollen 50% aller Menschen über 65 an der Armutsgrenze sein, weil die Renten so fallen. Bereits jetzt leben 20% aller Deutschen an der Armutsgrenze und darunter. Und der Schuldenatlas vorletztes Jahr im Herbst 2016 von der Firma Kreditreform, also nichts Kirchliches oder Diakonisches, kann man uns nichts unterstellen, sagt, dass 6,85 Millionen Menschen bei uns so überschuldet sind, dass sie weder ihre Miete noch bezahlen können, noch ihren Strom, noch das Wasser. Und es sind 131.000 mehr wie im Vorjahr. Interessanterweise steigt in der gleichen Zeit die Zahl der Superreichen unglaublich. Nach der Oxfam-Studie ist es so, dass die 8 reichsten Männer der Welt über 426 Milliarden Dollar verfügen. Und damit zusammen 8 Menschen mehr als die ärmere Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Und in Deutschland ist es nicht viel anders. Da ist es so, dass 1% der Reichen so viel besitzen wie das ärmere Drittel der Bevölkerung. Jetzt ist Reichtum an sich nicht das Problem. Das Problem ist die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht. Und in einem Tempo, das wir eigentlich vor 10 Jahren als unvorstellbar bedacht haben. Und das Problem ist, dass der Reichtum sich zunehmend konzentriert. Mit der Folge, dass dann auch die Menschen in der Mittelschicht, zu der wir wahrscheinlich so alle gehören, immer mehr in die Situation kommen, sich zu überlegen, wie wird es bei uns im Alter aussehen, werden wir auch arm werden. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Armut und Überschuldung und Reichtum ist unübersehbar und ganz eng. Nun mag man denken, Mensch, wir haben doch eigentlich Glück. Wir leben ja gerade in so einer Nullzinsphase in Europa, da sind wir doch bestimmt auf einem guten Weg. Und sicher ist natürlich so, jeder, wer vielleicht gerade ein Haus baut oder eine Wohnung gekauft hat und so niedrige Zinsen hat wie im Moment, der freut sich darüber. Das Problem ist aber, wenn man andererseits gerade in eine Lebenskrise kommt, die Arbeit verloren hat, krank geworden ist, jemand in der Familie gestorben ist und ich brauche dann um die Überbrückung für diese Lebenskrise einen Kredit, dann ist es so, dass die Banken zum Teil immer noch 8% verlangen oder, das darf man sogar offiziell sagen, die Norisbank 13,31%. Die kriegt also für 0% fast das Geld von der Europäischen Zentralbank, kann 13% damit verdienen. Und das ist das, was nicht nur die Bibel sagt, sondern auch was unser Gesetz sagt, mehr als der Wucherzins erlaubt. Aber die Bankenaufsicht unternimmt leider nichts. Und man sieht, dass man an der Not anderer Menschen, die Schulden machen müssen, weil sie gerade in der Lebenskrise sind, richtig viel Geld verdienen kann. In der Diakonie erleben wir wirklich täglich Menschen, die zu uns kommen, weil sie dieser Zinslast einfach nicht mehr gewachsen sind. Es ist so, dass sie oftmals mehr Geld für die Verfahrenskosten ausgeben und für die Zinsen und die Tilgung gar nicht mehr hinkriegen, also ihre Schulden gar nicht mehr weniger werden. Sie leben gefangen in so einem Verschiebebahnhof zwischen offenen Rechnungen. Sie bezahlen immer dort, wo es gerade am dringlichsten ist, aber nicht da, wo es am sinnvollsten ist. Und so bleibt manchmal der Strom unbezahlt, weil eine Mutti zu uns kommt und sagt, ja, ich habe noch Kleider beim Otto-Versand bestellt und das muss ich auch zahlen, sonst kommen die Gerichtsvollzieher und nehmen das wieder weg. Und immer wieder wird man dann gefragt, das ist so das Spannende, wenn ich in Kirchengemeinden komme oder auch irgendwelche andere Vorträge halt, sind die nicht selber schuld? Die haben sich das doch eigentlich selber eingebrockt. Und dann sollen sie doch, wenn sie sich das eingebrockt haben, auch selber dafür gerade stehen. Sicher gibt es zwischen Schulden haben und schuldig sein eine sprachliche Nähe. Aber es ist auch so, dass die Menschen, die zu uns kommen, in der Regel einen anderen Hintergrund von der Schulde haben. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es immer wieder auch Menschen gibt, die natürlich in einer sehr optimistischen Phase ihres Lebens Verbindlichkeiten eingegangen sind, die sie plötzlich nicht mehr bedienen können. Da gibt es schon die jungen Leute, jetzt gucke ich so ein bisschen zu euch runter, Konfirmanden, jeder von euch hat bestimmt ein Handy. Ja? Und da gibt es Leute, die kaufen dann schon 14, 15 Jahre ein Handy für 800, 900 Euro, einen Vertrag dazu, den die Eltern irgendwie nur mit unterschrieben haben, und dann sind sie plötzlich in der Verschuldungsfalle und kommen nicht mehr raus. Es gibt 18-, 19-jährige Leute, die kaufen sich ein Auto für 20.000, 30.000 Euro, weil sie einen ganz guten Job haben und plötzlich merken sie, oh je, den Job behalte ich nicht und dann stehen sie mit vielen Schulden da. Sowas gibt es natürlich auch. Aber es ist so, dass die natürlich auch ihre Rechnung nachher bekommen. Ja? Und meistens dann genauso bei uns anlaufen. Aber die allermeisten, und das sind weit über 90% aller Menschen, die zu uns kommen, denn wie gesagt, das Thema, dass Krankheit, eine zerbrochene Familie, Arbeitslosigkeit, der Tod eines Ehepartners der Grund dafür sind, zu uns zu kommen. Und dazu kommt noch, dass viele Menschen arbeiten bei uns, aber von dem Einkommen nicht mehr leben können. Sie kennen die Diskussionen von den Wahlen und so mit dem Mindestlohn 8,50 Euro. Man kann von 8,50 Euro brutto bei uns in Deutschland nicht leben. Und schon gar keine Schulden mehr tilgen. Und wer dann in so eine Verschuldungsspirale eintritt und gerät und keine Hilfe mehr in Anspruch nimmt, der bleibt wirklich bis zu seinem Lebensende gefangen in diesen Schulden. Er wird arm bleiben. Und es wird immer nur ums Allernötigste gehen. Und oftmals wird auch das noch, wenn man nicht aufpasst, gepfändet. Wir merken dann, die Menschen, denen das passiert, die ziehen sich zurück, die werden krank, die sterben früher. In der Regel, das hat man mal erfasst, sterben diese Menschen 8 Jahre früher wie der normale Durchschnitt. Sie koppeln sich ab vom Leben, sie gehen nicht mehr zum Arzt, wenn man kein Geld für eine Brille hat, kein Geld für eine Zahnreparatur hat. Kinder schlafen oft nicht mehr, weil sie Angst haben, der Gerichtsvollzieher kommt, er pfändet die Wohnung, er pfändet damit das Zimmer, er pfändet die Heimat, das, was einem Sicherheit gibt. Unsere Kirche und Diakonie hat deshalb gesagt, in diesem Reformationsjahr, wo so viel um Freiheit geht, wo wir uns viele Gedanken machen über das, was Freiheit auch theologisch hat, einen Hintergrund hat, da wollen wir als Diakonie ein bisschen was Praktisches auch dahinter sehen. Und deshalb war für uns das Thema dann Freiheit durch Entschuldung. Da wollen wir ansetzen. So wie es vorher in 5. Mose 15 Kaiser hat, möchten wir, wenn jemand um Hilfe ersucht, Geld geben. Allerdings für einen bestimmten Zweck. Wir wollen, ähnlich wie es in der Schriftlesung war vorhin, Geld geben, das wir dann auch wieder zurückbekommen, aber als zinsloses Darlehen. Das war bei uns in dem Projekt ganz wichtig, dass wir wirklich das, was im biblischen Prinzip da ist, auch wirklich durchhalten. Das heißt, wir prüfen ganz genau, wie viel kann eine Person zahlen, wie viel ist sie in der Lage, wieder zurückzuführen, damit man sie nicht überfordert. Das heißt, man müsste den Lebenshintergrund genau angucken, die Lebenszusammenhänge. Es wird geprüft, dann wie viel kann er zurückbezahlen, damit er in seiner Lebenssituation nicht gefährdet ist. Er soll ja stabil werden. Er soll durch das zinsfreie Darlehen wieder eine Perspektive bekommen. Und das Geld nutzen wir dann, um uns mit den Gläubigern zu einigen. Wir schaffen es ganz arg oft über Vergleiche, dass wir mit 1.000 Euro, 5.000, manchmal auch 8.000 Euro Schulden begleichen. Wir kommen dem Gläubiger entgegen und der lässt uns was nach. Die Alternative wäre oftmals, dass er gar nichts mehr bekommt. Und so verhandeln wir miteinander. Das heißt, es ist ein ganz effektives Instrument, die Menschen aus der Armut rauszukriegen und dass sie ihre Schulden erlassen bekommen. Und es ist dann so, dass die natürlich vorher Hunderte von Euro hätte zahlen müssen, was sie gar nicht mehr konnten. Und bei uns können sie dann den kleineren Betrag, der viel, viel kleiner ist, in kleinen, überschaubaren Raten zurückbezahlen. Warum nicht einfach so geben, werde ich immer wieder gefragt. Uns geht es darum, dass das einfach auch im Lernen was bewirkt. Dass es nicht so einfach ist, die Schulden einfach durch Diakonie zu geben und die machen das dann schon. Und wir wollen das Geld auch zurückhaben, damit es dann für andere Menschen auch wieder zu einem Segen werden kann. Und wir merken jetzt schon, wo wir das schon jetzt einige Zeit machen, die Menschen zahlen unglaublich gerne dieses Geld zurück. Sie sind dankbar und sie sagen oftmals sogar, ich zahle noch 2 Monate länger, damit sie mehr in ihrer Kasse hin. Mir hat es ein neues Leben gegeben, soll auch andere ein neues Leben geben. Und das ist so ein Punkt, wenn man da das Wort Gottes anguckt, so wie man es jetzt vorher auch gehört hin, so in seiner Radikalität, dann wird es wirklich konkret. Das Tolle ist ja nämlich, dass der Alltag dieser Menschen nicht mehr von Angst bestimmt wird. Ich habe hier diese Schuldenwaage mitgebracht. Wenn Sie die mal so ein bisschen angucken, vielleicht auch nach dem Gottesdienst, gehen Sie mal hin, spielen Sie ein bisschen mit rum. Da sind auf der einen Seite, da sind jetzt gerade so 2 grüne Klötze drauf, das Arbeitseinkommen. Auf der anderen Seite sind die ganzen Ausgaben. Wenn die Schuldenwaage kippt im Laufe der Zeit und man merkt, das Einkommen reicht nicht mehr aus, die ganze Ausgabe auf der anderen Seite, die Kosten für die Miete, der Strom, für die Kieferregulierung, für die Versicherung und so weiter zu bezahlen, dann bin ich angstbestimmt. Manchmal bauen wir das Ding in der Beratung auch auf und spielen mit unseren Klienten, damit sie ein Gefühl dafür bekommen. Heute zahlt ja jeder mit Kreditkarte. Bargeld hat was gehabt, da hat man es noch gefühlt und richtig begriffen. Ja? Da müssen wir uns heute Brücke bauen. Und an dieser Stelle, da sind wirklich dann auch Gewichtungen da, da sieht man dann ein Stück weit, wie verändert sich denn das in meinem Leben. Die Leute merken nur, ich habe Angst, aber ich weiß nicht warum. Und auf die Art und Weise können wir dann dieses mit den Menschen reflektieren und wieder auf die Reihe kriegen. Und was passiert, wenn ich keine Angst mehr habe? Wenn die Schulden mir keine Angst mehr machen? Wenn ich keine Angst mehr davor haben muss, dass böse Briefe von Gläubigern kommen? Dann wird das, was vorher lähmend war, was mich blockiert hat in meinem Leben, wo ich gefangen war, wo die Schulden alle Macht über mein Leben hatten, da entsteht plötzlich wieder ein Raum. Ein Raum für Freiheit, ein Raum für Aufgaben, ein Raum, dort für mein Leben anzugehen und konstruktiv mein Leben zu gestalten. Und wenn, wie bei dieser Waage, der Haushalt wieder ausgeglichen ist, wenn ich weiß, mein Einkommen reicht für die Ausgaben, wenn ich weiß, das sind keine Pfändungen mehr, die ich befürchten muss, wenn ich weiß, ich kann meinen Kindern ohne schlechtes Gewissen wieder was zum Geburtstag kaufen oder ich kann meine Kinder zu einem Kindergeburtstag schicken, damit sie auch ein Geschenk für den Freund, für die Freundin mitbringen können, was vorher vielleicht nicht mehr geht, dann habe ich nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, dann bin ich wieder mit mir im Reinen. Und dann kann ich mir auch wieder Gedanken machen, zum Beispiel über meinen Glauben. Das ist so der Punkt, wo der ganze alte Heilsarmee-Satz, wenn der Bauch voll ist, kannst du mit dem Mund über Gott reden. Der wird an der Stelle auch wieder konkret. Wenn ich keine Schulden mehr habe, dann habe ich den Kopf wieder frei, um vielleicht auch in die Kirche zu gehen, vielleicht mich mit anderen Menschen zu treffen und auch diese Erfahrung zu teilen. Man nimmt wieder teil am Leben, weil biblischer Glaube, Wort Gottes in der Diakonie an der Stelle dann wirklich umgesetzt werden kann und die Menschen heil werden. Was es dafür braucht, ist oftmals so die wirklich ganzheitliche Begleitung von uns Fachkräften. Aber es braucht zunächst auch die Bereitschaft von uns allen, sich mit dem Thema Schuld und Schulden mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich höre immer wieder so diese ganz extremen Haltungen, die für jemanden, der betroffen ist, wirklich erbarmungslos klingen. Der ist selber schuld, was geht's mich an? Und in der Schriftlesung haben wir dazu gehört, was Jesus meint. Er sagt, wir alle sind bedürftig. Hier in diesem Raum, einschließlich meiner Person, ist niemand, der vor Jesus nicht bedürftig wäre. Der nicht von seiner Gnade, von seiner Vergebung abhängig wäre. Und wir wollen alle von ihm, von unseren Nächsten gut behandelt werden, gerade auch wenn wir in schweren Lebensphasen sind. Und deshalb ist mein Wunsch, mein Appell immer, behandeln wir auch die anderen so, die gerade auf der Schattenseite des Lebens stehen, denen wirklich auch eine Chance verdient. Und so setzen wir uns ein für eine gerechte Welt, nicht geleitet vom Neid auf den Reichtum, da hätte man mich dann falsch verstanden vorher, aber geleitet von dem gerechten Maß, von dem Maß, das sich so wirklich am Recht des Evangeliums orientiert, ein Maß, das auch die Armen und die Bedürftigen mit in den Blick nimmt. Das ist nämlich letztendlich das, was unsere Welt zusammenhält, wenn sie mal heute so in die Nachrichten reinguckt. Nicht der Egoismus weniger, sondern die Solidarität miteinander. Und wenn wir dann Lasten verteilen, dann liegt ein Segen darauf. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, steht man an anderer Stelle in der Bibel. In der Bibel steht, dass uns der Herr segnen wird, wenn wir uns so verhalten. An diesem Segen ist alles gelegen. Und in diesem Sinne kann man, glaube ich, sehr wohl Politik machen mit dem, was in der Bibel steht. Lassen Sie sich darauf ein, nehmen Sie das mit, glauben Sie dran und halten Sie es auch mal entgegen, wenn wir als Christen manchmal auch belächelt werden. Es ist es wert. Ich erlebe wirklich tagtäglich in der Diakonie, wie konkret dieses Wort wirken kann. Und welche Bedeutung das auch hat und welcher Kitt das auch ist für unser Land, für unsere Gesellschaft. Im Kleinen, wenn ein Mensch als Schuldner vor uns steht, und im Großen, bei dem, was unser Land, unsere Gesellschaft, auch unsere Gemeinden zusammenhält. Amen. Wenn Menschen zu uns kommen und mir manchmal so die Schwelle davon schwimmt und ich frage, warum habe ich es nicht geschafft, dem letztendlich die gelingende Hilfe noch zuteil werden zu lassen, dann suche immer. Und manchmal ist es so, dass Menschen dabei sind, wo man dann merkt, die müssen erstmal eigentlich mit dem Glauben und mit Gott zurechtkommen. So wie es an einer Stelle heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere fällt dazu. Denn den Menschen ist der Anker verloren gegangen. Diese Menschen, die brauchen wieder einen Halt, die müssen sich mal wieder ausrichten neu. Und das Lied, das wir jetzt miteinander singen wollen, heißt Anker in der Zeit. Und das weist ganz gut auf das hin, was da eigentlich dann manchmal noch gebraucht wird.